gehabt, dass eigentlich alles schon gesagt ist mit dem Lobpreis. Besonders berührt an diesen Liedern hat mich, dass wirklich deutlich geworden ist, dass es nichts gibt, wo ich euch heute Morgen eigentlich noch Neues könnte sagen, oder? Wir kennen den Weg, wir sind ihm begegnet, weil es eine Person ist, weil es eine lebendige Person ist, die irgendeinmal in unser Leben eingegriffen hat, die irgendeinmal runtergelenkt hat, eben in das Dunkel, die uns rausgerissen hat. Und auch die Einleitung von der Sonnenblumen hat mir ganz gut gefallen. Ich glaube, wir haben alle zusammen die Momente im Leben, wo wir wirklich das Gefühl haben, es verbrennt uns irgendwie innerlich oder äußerlich mit irgendetwas, was passiert in unserem Leben, wo alles durcheinander bringt und wo man wie neu muss überlegen, auf welchem Grund dass wir stehen, in welchem Boden dass wir uns verwurzeln wollen. Oder anders gesagt, ja, auf welchen Fels, dass wir unser Haus bauen wollen. Ich will mich am Anfang kurz vorstellen. Nicht, weil ich es besonders cool finde, von mir zu reden, sondern einfach, dass ihr eine kleine Idee habt, wer da vor euch steht. Zuerst einmal die Frage, verstehen alle Mundart? Ich kann also auch Hochdeutsch, aber es ist mir lieber so. Danke. Der erste Teil von dieser Predigt soll ein bisschen Gestalt haben von einem persönlichen Zeugnis. Ich möchte etwas teilen von meinem eigenen Weg mit Gott, mit Jesus und von diesen Entscheidungen. Nicht von allen natürlich, aber so von ein, zwei. Und der zweite Teil soll mehr so eine Art Lehrpredigt sein. Nicht, weil ich euch belehren möchte, sondern weil ich einfach wichtig finde, dass ihr am Ende hier nicht rausgeht und sagt, wow, hat die ein Leben und wow, hat die Sachen erlebt mit Gott, sondern dass ihr wie selber einfach vielleicht ein paar Tools neu, so dass euch ein paar Tools neu bewusst werden, wie ihr selber Entscheidungen könnt fällen, wie ihr selber könnt immer wieder neu und vertieft auf dem Weg sein mit Jesus. Also das Ziel ist wirklich, dass, ja, dass ich Gott die Ehre geben und eigentlich wirklich zeigen, was er Grosses an mir da hat. Ist das Mikrofon nicht ein bisschen laut eingestellt? Geht es so? Wie? Ein bisschen weg? So besser? Ja, aber genau, weil Nerven müsst ihr ja nicht hören, oder? Genau. Ja, mein Name wisst ihr. Ich bin von meiner Ausbildung her, ich habe Philosophie, Theologie studiert. Ich arbeite zurzeit als Seelsorgerin hier in der katholischen Pfarrei in Bremgarten und Jonen. Meine zweite Aufgabe, die ich noch habe, ist das Jonental, ein spiritueller Ort, der für ganz viele Leute hier in der Region und darüber hinaus wichtig ist, über Konfessionsgrenzen auch raus. Meine erste persönliche Begegnung mit Gott, ja, kann ich sagen, hatte ich recht früh gehabt und wirklich buchstäblich aus heiterem Himmel, weil ich komme eigentlich nicht aus einer sehr gläubigen Familie. Betet habe ich mit meiner Großmutter, aber sonst habe ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Aber an einem Tag, wirklich, ich war so 8 oder 9, ich musste einkaufen im Volk, das erste Mal ungefähr alleine. Und ich habe gefunden, ich will mal in das grosse, geheimnisvolle Haus hineingehen, das hier mitten im Dorf steht und wo die Glocken immer so schön läuten. Zum Glück war sie offen, die Kirche. Und dort war es wirklich so, dass ich eine Gegenwart gespürt habe, dass ich wirklich eine Person gespürt habe, wo ich das Gefühl hatte, die hat immer schon auf mich gewartet. Und dort hat eigentlich alles so ein bisschen seinen Lauf genommen. Und später, durch viel auch lesen vor allem, weil ich noch nicht wirklich eine Gemeinde oder Christen kennt. Vor allem durchs Lesen habe ich Gott gefunden. Also Gott kann man in den Büchern finden. Man kann ihn fast überall finden. Mit etwa 13, ja, vielleicht 14, habe ich wirklich innerlich gemerkt, dass ich Gott höre, dass ich ihm dienen will, und das in einer möglichst radikalen Art und Weise. Und meine Antwort dort war eigentlich, dass ich ja vor allem meinen Glauben tiefer kennenlernen will. Und weil ich das über Bücher gemacht habe am Anfang, habe ich gedacht, das Theologiestudium ist sicher das Beste für mich. Meine Eltern waren absolut dagegen. Die haben gefunden, ich soll etwas Rechts machen. So ein brotloses Gewerbe. Und bei den Katholiken kannst du ja sowieso nicht Papst werden als Frau. Also das bringt nichts, haben sie gefunden. Ich habe es dann gleich gemacht. Und das war ein guter Entscheid. Und der Glauben ist von den Büchern, vom Kopf, immer mehr auch ins Herz runtergerutscht. Dort, wo die Berührung angefangen hat. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht nur studieren, nicht nur etwas denken und tun, sondern ich muss irgendwie eine Möglichkeit finden, das intensiv zu leben. Und was macht man bei den Katholiken, wenn man besonders radikal sein will? Ja, richtig, man geht ins Kloster. Ich habe kein Foto vom Kloster mitgebracht. Genau. Ja, ich habe mich mit 21 entschieden, mich für immer in dieser Art an Gott zu binden, und ich bin ins Kloster. Mit 21 kann man denn überhaupt einen Entscheid fällen? Ich weiß es nicht. Ich bin als Missionarin im In- und Ausland gewesen, in Frankreich, in Deutschland, in Russland, im tiefsten Sibirien. Ich habe dort einiges erlebt. Und in der zweiten Hälfte von meinem Klosterladen, Freudscher Versprecher, von meinem Klosterleben, hat es mich auf Frankreich geführt. Für 6 Jahre bin ich in einem der strengsten Klöster gsi, wo die katholische Kirche kennt, in einem Schwiegenkloster. Ja, ich kann schwiegen. Und so ist eigentlich alles so vorgespurt gsi. Alles hatte so eine innere Logik, eine Konsequenz gehabt. Es hat so ausgesehen, als ob Gott einfach auf die Art meine Lebenshingabe angenommen hat und mich auch sehr erfüllt hat und sehr glücklich gemacht hat auf dem Weg. Und dann ist alles ganz anders gekommen. Sonst würde ich heute auch nicht da stehen. Etwa 2014 ist im Kloster, wo ich war, das Gespräch losgegangen, dass sie sich überlegt haben, ob sie als Gemeinschaft in dieser Form so weitermachen können. Es hat offenbar Schwierigkeiten in dieser Gemeinschaft, von denen ich nicht viel mitbekommen habe. Und es ist beschlossen worden, dass das Kloster aufgelöst wird. Buchstäblich aufgelöst. Das Haus geleert, die Schwestern verteilt. Und dass das Leben in dieser Form, wo es mir geschenkt worden ist, nicht mehr existiert. Mir ist zu dem Zeitpunkt sehr, sehr klar gewesen, dass ich mit Mitte 30, das ist alt für Kloster, wenn man sich also so sehr sagen wir, enge Strukturen gewöhnt, an einen Lebenslauf, an einen Lebensweise gewöhnen will, der sehr strukturiert ist, nicht nur einmal kann von neu anfangen. Und zusätzlich bin ich zu dem Zeitpunkt recht fest krank gewesen. Und so bin ich plötzlich nach über 15 Jahren einfach auf der Straße gestanden. Nicht nur materiell, ich meine, man hat kein Bankkonto mehr. Man hat keine Sozialversicherung mehr, man hat nichts mehr. Auch ohne Freunde, weil nach 15 Jahren, ja, da war etwa alles irgendwie vertrocknet. Und ohne Beruf. Ich hatte zwar ein Studium, aber mehr nicht. Genau genommen hat mir nicht einmal die Schuhe gehört, die ich an den Füßen hatte. Und alles, was mir geschenkt war für den Neustart, das hat in eine alte, halbe Bananenschachtel hineingepasst. Ich hatte gerade genug Geld im Portemonnaie, um das Billett zu zahlen. In die Schweiz zurück. Und in dem Moment habe ich wahrscheinlich, ich werde immer noch emotional erzählen, in dem Moment habe ich wahrscheinlich den wichtigsten Entscheid in meinem Leben getroffen. Nämlich, was macht man denn, wenn kein Stein mehr auf dem anderen steht? Was macht man denn, wenn nicht nur einfach materiell und vom Weltlichen her alles in sich zusammengebrochen ist, sondern wenn es aussieht, dass auch der, worauf man sein ganzes Leben radikal gesetzt hat, wirklich die Hand am Pflug gelegt und nicht mehr zurückgeschaut, alle Brücken abgebrochen. Was macht man, wenn auch das plötzlich nur noch Lug und Betrug scheint? Habe ich in dem Moment meinen Namen nicht mehr gewusst. Ich habe 15 Jahre lang einen anderen Namen, einen Klosternamen getragen. Und wenn mich in dem Moment jemand gefragt hätte, wer bist du, hätte ich nicht zu antworten gewusst. Ich habe in dem Moment all meine Entscheidungen, die vielen Entscheidungen für und mit Gott, radikal in Frage gestellt. Und doch irgendwie hat sie sich bewährt, was so tief eingewurzelt war in meinem Leben, in meinem Glauben. Und in dem Moment, wo nichts mehr gegangen ist, ja, habe ich mich vor Gott wiedergefunden, auf den Knien. Und in dem Moment, wo ich meine Identität scheinbar total verloren hatte, habe ich ein Wort bekommen von Gott, dass er gesagt hat, du bist meine geliebte Tochter. Das ist das einzige Wort, das ich je von ihm gehört habe. Und es genügt. Es genügt. Ich brauche keine Schachteln, keine Kategorien. Königskind, Tochter Gottes zu sein, reicht. Und so hat sich meine Identität neu angefangen aufzubauen. Neu und anders. Und langsam ist eine neue Logik auch entstanden in meinem Leben. Und ich kann heute wirklich sagen, dass die Entscheidungen, die ich immer im Glauben und im Vertrauen auf Gottes Führung gefällt habe, dass sie richtig sind, auch wenn es anders gekommen ist. In den Jahren, wo ich mich neu orientiert habe, habe ich mich zwungenermassen ganz fest mit der Frage nach Entscheidungen, nach dem richtigen Weg müssen auseinandersetzen. Und was ich am Anfang aus Büchern gewusst habe, das ist in der Erfahrung plötzlich ganz anders zum Tragen gekommen. Und ich glaube nicht, dass ich euch heute irgendetwas Neues sagen kann im Zusammenhang über Entscheidungen. Ihr wisst das alles, ihr könnt, wisst, was die Bibel dazu sagt, ihr habt alle ein Leben mit Jesus, das ihr immer wieder entscheiden müsst. Aber ich werde heute einfach so meine Prise Salz dazugeben, vor dem Hintergrund, wo ich euch jetzt ein bisschen preisgegeben habe, wo ich vielleicht inspirieren kann. Ja, vielleicht kann schauen, was für Kriterien, was für Grundlinien, ja, kann man so ein bisschen sich vor Augen halten, wenn es darum geht, sich zu entscheiden im Leben als Christ und im Leben mit Gott. Ich kann nicht ganz lügen nachher, dass ich das als Intellektuelle, als Denkerin mache. Aber ich hoffe doch, dass mir gelingt, immer wieder den Kopf ins Herz runterzulegen und wirklich das im Sinne von Gott zu machen. Und mein Gebet und meine Hoffnung, mein Wunsch ist, dass wirklich jede und jeder von euch heute einfach das Wort überkommt von Gott, das ihr jetzt gerade braucht. Ihr steht alle an einem ganz anderen Ort. Und es muss nicht alles für euch passen, aber ich habe wirklich die Erwartung und die Hoffnung jetzt an Gott, dass er jedem von euch einfach gibt, was er braucht und dass er mich benutzt als Instrument. Ja. Ich möchte euch einladen, dass wir wirklich im Moment noch einmal jetzt in der Stille, noch einmal mit ein bisschen Musik uns einfach noch mal sammeln und wirklich Gottes Geist jetzt einladen, dass er uns füllt und dass er auch mir hilft, jetzt die Worte zu finden, die es braucht. Ja, es geht heute um das Thema Entscheidung und Weg zum Leben. Und der Bibeltext, der dem Morgen ja zugrunde liegt, das ist der, den ihr hier seht, das Wort der zwei Wege. Geht durch das enge Tor, denn weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt. Und es sind viele, die auf ihm gehen. Wie eng hingegen ist das Tor und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und es sind wenige, die ihn finden. Eine Entscheidung ist immer etwas sehr Persönliches. Die meisten Entscheidungen kann uns niemand abnehmen. Und ganz viele Entscheidungen treffen wir unbewusst. Ob ich ein Fenster an einem kalten Wintertag schnell wieder zumache, oder ob ich die Herdplatte daheim abstelle nach dem Kochen. Und vielleicht bin ich auch schon so geübt im Tun vom Guten, dass ich auch in schwierigen Situationen das Gute ganz automatisch tue, dass ich Hilfe, wenn jemand Hilfe braucht, dass ich die Wahrheit sage, auch wenn sie unbequem ist. Und vielleicht geht es auch so weit, dass ich den richtigen Entscheid treffe, wenn niemand zuschaut, wenn niemand würde merken, dass ich mich auch hätte anders entscheiden können. Und es gibt die grossen Entscheidungen im Leben, die grossen Entscheidungen, die oft auch ein langes Betten und Ringen brauchen. Berufswahl, Partnerschaft vielleicht, ein Ortswechsel. Und vielleicht an bestimmten Punkten von unserem Leben sogar der Glaube selber. Grosse Entscheidungen können auch schmerzlich sein und uns den Schlaf rauben. Und sie können uns befreien und den Weg frei machen in die Zukunft. Entscheidungen, sie bestimmen unser Leben, ob es uns bewusst ist oder nicht. Und es kommt mir manchmal so vor, als ob wir es heute nicht einfacher hätten mit dem Entscheiden. Wenn wir unsere Grossmütter und Grossväter anschauen, ihr Leben war sicher nicht einfacher gewesen. Aber sie haben in der grossen Migros nicht müssen zwischen 120 Joghurt aussuchen. Es war einfach nicht so gewesen. Genauso bei der Berufswahl oder bei der Partnerwahl. Wie oft haben die Kinder einfach den Beruf, die Männer, die Buben vom Vater übernommen und die Frauen ja, sind vielleicht nach dem Haushaltslehrjahr im Welschland, ja, wir haben geheiratet. Partner sind meistens die aus dem Dorf oder aus den Jugendgruppen oder höchstens noch aus dem Musikverein. Heute machen wir Online-Dating. Die Auswahl, wir, ja, gewisse Leute. Genau, die Auswahl ist sehr viel grösser geworden. Die Möglichkeiten sind unglaublich gross geworden. Und ja, manchmal spüre ich bei mir selber so eine Art Entscheidungsmüdigkeit, auch im Alltag. Ich muss jeden Morgen entscheiden, was ich anlege. Das habe ich in diesen 15 Jahren Kloster nicht gehabt. Ich muss mir überlegen, wäsche ich jetzt die Haare oder habe ich noch einen Tag? Weil früher war ein Schleier drauf. Problem, oder? Problem. Unglaubliche Problem. Und dann nehmen das so Bewegungen, nehmen das so ein bisschen Schub auf und Schwung auf. Sie heissen dann so cool Minimalism oder Simplicity, Lifestyle, weiss nicht was. Und dort dann die Leute plötzlich ihre eigenen Uniformen entwerfen. Der Steve Jobs hat sein Leben lang, glaube nur ein paar Jeans und zwei T-Shirts gebraucht. Wir probieren unser Leben auf eine Art zu vereinfachen, wo wir können. Ja, um uns einfach ein Stück von dieser Last abnehmen. Aber in wichtigen, in grossen Sachen, vor allem in Sachen, die sich nicht täglich wiederholen, dort sind wir gefordert, nach wie vor. Und man kann sich fragen, ob bei diesen ganz grossen Entscheidungen, wo es wirklich ums Leben geht, ob wir da überhaupt noch glauben können, heute in dieser Vielfalt, dass es überhaupt nur eine definitive Entscheidung gibt. Im Entscheidungsraten kennen wir alle. Und ich will niemanden verurteilen, der ein Scheitern von einer Partnerschaft erleben muss. Der Berufswechsel alle 5 oder 6 Jahre ist eigentlich Standard. Mein Vater ist immer unglaublich stolz, wenn er von uns Kind erzählt, dass er 47 Jahre bei der gleichen Firma gearbeitet hat. Meine Schwester ist HR-Spezialistin und die lenkt sich einmal in den Kopf und sagt, Papi, du hast keine Chance mehr heute. Also es ist zumindest nicht einfacher geworden mit unseren Entscheid. Und doch müssen wir es tun, oder? Weil wenn man an einer Kreuzung einfach stehen bleibt und sich für keinen von den Wegen entscheidet, wenn man nicht freiwillig auch Nein sagt zu einer Option und vielleicht den Schmerz von dem Loslassen auch auf sich nimmt, wenn man sich alle Möglichkeiten immer offen behalten will, dann bleibt man stehen. Dann bewegt sich nicht mehr. Und es kommt zum Stillstand, ohne Leben und ohne Zukunft. Ich habe ein Bild gefunden, das ich gegoogelt habe. Also nach dem Kloster habe ich dann auch das Internet kennengelernt und mein erstes Smartphone gehabt. Wo ich so die Begriff engen Weg oder enge Pforte gegoogelt habe, ist mir das alte Bild, ich weiß nicht, irgendwie 18. Jahrhundert oder so, ist mir das verkommen. Ich weiß die Quelle nicht genau. Es ist gut möglich, dass es katholisch ist. Der zeigt, das Bild sieht man es einigermaßen. Ein bisschen, ja. Man sieht auf der linken Seite den weiten Weg mit dem Tor, wo gross steht, willkommen und wo irgendwann mal dort oben in den Abgrund führt. Und rechts ist der enge Weg, die enge Pforte auszeichnet. Die Bibelstelle, die ist unglaublich klar, oder? 2 Wege. Sie sehen so und so aus. Schwarz und weiß, ganz klar. Eigentlich müsste es ja einfach sein, oder, der Entscheid? Ja. Es ist ein bildhaftes Wort. Eins, wo die Menschen immer wieder gerne ausgemalt haben. Wo sie ausgelegt haben für ihre Situation, ihre Zeit. Und ich habe noch ein modernes Bild davon gefunden, ganz ähnlich. Eins, wo mich ein bisschen mehr angestoßen hat. Ihr merkt vielleicht, warum. Es ist immer relativ heikel, wenn man so Auslegungen festschreibt. Wenn man so Auslegungen, die in einer bestimmten Zeit für eine bestimmte Person so, ist besser? Entschuldigung. Ja, gut. Wenn man die Auslegungen so festschreibt und ihr seht, wir sind nicht weniger ideologisch mit dem Bild und politisch. Und wegen dem ist meine Devise, wenn ich an so einen Bibeltext immer hingehe, bleibt mir zuerst einmal beim Text. Der Text, den wir heute anschauen, die 2 Verse, das Wort, das steht einigermaßen am Ende der Bergpredigt. Matthäus im 7. Kapitel. Anschließend in diesem Kapitel gibt er uns noch eine Warnung, Jesus, von den falschen Propheten. Sozusagen als Abgrenzung von denen, die jetzt etwas anderes sagen, als das, was er uns in der Bergpredigt gerade gesagt hat. Und dann kommt das Wort vom Haus, das eben auf Fels oder auf Sand gebaut ist, wie eine Verheißung für die, die wirklich sich auf diesen Weg machen mit ihm. Und das Wort von diesen 2 Wegen, das kommt gerade nach dieser goldigen Regel. Die Kurzzusammenfassung, die man immer wieder sagt, von der Bergpredigt, dieser Magna Charta der Christen. Ein erster Grundsatzentscheid nach diesen 2 Bildern, die wir gesehen haben, wie wir an den Text wenn die hingehen, ist für mich in all dem Suchen um den Weg Gottes geworden, dass ich mich nicht auf andere Interpretationen verlassen will. Man kann sie zwar lesen, man kann die Bilder zwar anschauen, man kann auch auf Menschen hören, die mehr Erfahrung haben, vielleicht mehr Wissen über die Schrift als wir. Aber es kann immer nur eine Inspiration sein. Es ist immer nur eine Interpretation. Wir kommen nicht am Text selber vorbei. In unserem Fall kann das heissen, dass wir das Wort von den zwei Wegen, dass wir das wirklich heute persönlich lesen. Also, dass er insofern auch eigentlich nichts von mir erwartet, was ich über die beiden Verse könnte sagen. Es geht nicht darum, was ich meine dazu, sondern was Gott zu euch sagt. Es geht darum, was er im Hier und Jetzt euch wird sagen. Es ist gut, Rat zu holen, ja, das stimmt. Bei einem Menschen, der vielleicht eine Weisheit oder eine besondere Geistesgabe hat. Aber ich kann meine Verantwortung nicht abdelegieren. In dem Moment, wo ich erwachsen worden bin, muss ich den Weg selber gehen und selber Verantwortung übernehmen. Aber ich darf auch darauf vertrauen, dass Gott jedem von uns den Geist verheißen hat, dass wir wirklich sein Wort verstehen können. Und so kann ich selber wirklich zum Experte werden für mein Leben. Ein zweiter Punkt, Ein zweiter Punkt, der mir wichtig wurde, ist, die Schrift interpretiert sich selber. Das heisst, wenn ich nach einer Auslegung suche, wenn ich danach suche, ein Wort zu verstehen, dann macht es wirklich Sinn zu schauen, was steht vorher, was steht nachher in der Bibel. Dass man nicht einfach so eine Steinbruch-Exegese betreibt, wie wir es einmal so gesagt haben. Also man nimmt da gerade das Stückchen raus, das einem gerade passt und was einem sagt, was man sowieso schon lange gedacht hat. Das ist gefährlich. Da sind wir alle in der Versuchung, oder? Ja. Ich weiss, was da steht. Sondern dass wir nicht müde werden, wirklich zu studieren, die Bibel zu studieren, jeden Tag sie zu beissen und zu catchen, bis aus dem trockenen Brot auch die Süßigkeit rauskommt. Dass wir auch Wörter vielleicht anschauen, die uns öfters mal über den Weg laufen. Tor, Weg, Leben. Die Schlüsselwörter, die kann man in einer Konkordanz finden. Im Internet gibt es so die Listen. Aber eigentlich genügt es, wenn man wirklich einfach fleissig liest. Weil man merkt es einmal schon selber. Die Bibel ist nicht für Studierte und Intelligente schon, aber Leute geschrieben, sondern wirklich für uns. Ja. Die Leiterin ist nicht, die erste Sprosse ist nicht so hoch. Für unseren Text können wir also zum Beispiel schauen, ja, wo der Text steht, wie ich vorher schon gesagt habe. Wir können aber eben auch die Wörter anschauen, zum Beispiel. Und sozusagen die Illustration, das Bild, nehmen für unsere Interpretation, die Jesus uns ja selber gegeben hat. Ja. Also wirklich so meine Erfahrung, sollte uns nicht allzu fest mit Sekundärliteratur aufhalten. Ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig geworden ist, also das eine ist so eher wirklich so die Frage von, wie lesen wir die Schrift? Das zweite ist, vor welchem Hintergrund, vor welchem Glaubenshintergrund interpretiert man auch die Schrift? Da gibt es einen Haufen Kriterien, einen Haufen Gründe. Und ich habe euch, um eigentlich für mich den wichtigsten Grund zu illustrieren, nochmal ein Bild mitgebracht. Kennt es jemand? Ist jemand von euch schon mal zu Israel gewesen? Heiliger Land, ja. Weißt du, woher das ist? Ja. Es ist Geburtskille. Also es ist der Ort, wo die ersten Christen die Geburt von Jesus in Bethlehem angenommen haben, geglaubt haben, wo später die Kirche gebaut wurde. Wir haben da so ein enges Tor. Dem passt es ganz gut. Historisch denkt man, dass das Tor, man sieht noch den halbrunden Spitzbogen, dass das eigentlich ein Tor war und dass man später verkleinert hat, dass man es zugemauert hat. Und zwar, weil man hat verhindern wie ihr wahrscheinlich wisst, dass bei einem Angriff, bei einer findlichen Attacke, dass die Leute hoch zu Ross buchstäblich da rein galoppieren und alles kaputt machen. Um da reinzukommen, muss man absteigen vom hohen Ross. Man muss sich klein machen, um an den Ort zu kommen, wo Gott selber sich klein gemacht hat. Und das Kriterium vom Glauben, das ich mit dem Bild verbinde, wo ich alle meine Entscheidungen und auch mein Lesen und Interpretieren von der Schrift daran orientieren will, ist wirklich, wer ist Gott? Und wie handelt er? Und wie hat er im Grunde genommen Entscheidungen getroffen? Also das kleine Tor in dieser Geburtskirche ist für mich wie zum Symbol eigentlich geworden für etwas, wo tief wahr ist im Glauben. Wie trifft Gott eigentlich seine Entscheidungen? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Ich meine, Gott hat einiges entschieden, oder, im Laufen. Ja. Ich habe nur eine Entscheidung, die ich jetzt da heute mitgenommen habe, nämlich die, die mit der Geburtskirche zusammenhängt. Dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, ist ein Entscheid aus Liebe. Ja. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist das Kriterium für unsere Entscheidungen. Ist es wirklich aus der Liebe? Und das Zweite ist, es war ein Entscheid in der Demut. Wer die Bibel dabei hat, kann den Philipper-Hymnus im 2. Kapitel oder Philipper aufschlagen. Gott hat nicht daran festgehalten, so zu sein wie Gott, sondern er hat sich ausgeleert, er hat sich entäussert, er hat alles gelassen, ja, um zu sein wie ein Mensch, um uns nahe zu sein. Und spätestens das kleine Kind, dort hinten haben wir so ein wunderbares kleines Geschöpf, das zeigt uns, dass Gott nicht will, dass wir Angst vor ihm haben, dass wir zurückschrecken und sagen, ui, sondern dass er eigentlich gesagt hat, kommt nahe, kommt schauen. Und die dritte Grundannahme, was auch überdeutlich überall wird, das Ziel von dieser Entscheidung ist, es bei den Menschen zu sein, ihnen zu dienen. Das war nicht ein egoistischer Entscheid. Ich glaube, wenn wir schauen, wie wir die Schrift, wirklich den Leitfaden, besonders in einer evangelischen Gemeinde, zähle ich wirklich darauf, dass ihr die Schrift kennt. Bei uns kann ich manchmal nicht darauf zählen, dass die Leute wirklich eine Bibel daheim haben und sie lesen. Aber ich muss wirklich sagen, das ist etwas, was ich ganz fest bewundere und etwas, was ich hoffe, dass ihr auch pflegt, weil das ist eure Kultur, das ist eure Richtung. Und das Zweite, wirklich Theologie. Wie leitet uns unser Glauben? Das, was wir von Gott wissen, in einem breiteren Sinn. Machen wir eine kleine Schriftanalyse. Oi. Ich bin noch nicht so gut mit der Technik, das muss noch ein bisschen reifen. Genau. Gut. Also. Geht durch das enge Tor. Wer will, kann aufschlagen beim Matthäus, eben bei der Bergpredigt, im 7. Kapitel, 13, 14. Geht durch das enge Tor. Denn weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt. Und es sind viele, die auf ihm gehen. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Und es sind wenige, die ihn findet. Es fängt eigentlich beim ersten Wort schon an, das Harmlose. Geht hinein in das enge Tor. Wenn man da schaut, was da im Griechischen dahinter steht, dann ist es ein Wort, das eigentlich ein Wort aus dem Kriegsvokabular ist. Ein unglaublich, wenn man sagen, ein männliches Wort, oder? Kämpft, müht euch, streitet darum, hineinzugehen in diese enge Tür. Es wird gebraucht im Zusammenhang, zum Beispiel beim Paulus, mit dem guten Kampf, mit der Ritterrüstung, dem Schwert und dem Helm. Oder auch beim ausdauernden Lauf, beim Rennen, wo es darum geht, den Siegespreis zu erringen. Und das ist immer heikel, oder, wenn man in einer Kirche von der Reformation die Werke besonders betonen will, so unser eigenes Bemühen, was wir selber dafür tun müssen. Diese Worte ist schon einige Zeit bei den Katholiken angekommen, dass wir aus eigener Kraft nichts vermögen. Ja, es ist immer Kraft Gottes, Gnade Gottes, die uns vorauskommt. Aber das Wort, man kann es trotzdem nicht lügen, oder? Das bemüht euch, ringt darum. Und es sagt uns einfach, dass es nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Unser Weg, der Weg, wo wir uns hoffentlich alle darauf befinden, er ist nicht ein Automatismus, sondern wir sind gerade eben, weil wir befreite Menschen sind, sind wir gerufen, auch die Verantwortung in dieser Freiheit wahrzunehmen. Unser Bemühen und unser Ringen um gute Entscheidungen ist wichtig. Und auch wenn die Realität uns immer wieder zeigt, dass die Entscheidungen auch mal falsch sein können oder können, ja, bruchstückhaft sein, dann ist es doch gut, dass eben die Schrift sich selber erklärt und dass wir zum Beispiel so ein Wort haben von Paulus: Meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Es folgen zwei quasi parallele Sätze von Tor und Weg. Zwei Tor und zwei Wege. Und wenn wir die Worte schon hören, haben wir sicher auch gerade Assoziationen. Dieses Tor, die Tür. Man denkt vielleicht das Kamel und das Nadelöhr, oder? Das ist auch eine enge Tür. Aber vor allem auch an Jesus, oder? Selber, der sagt: Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, der kommt zum Vater. Und ganz ähnlich ist es für den Weg. Menschen in der Bibel sind eigentlich immer unterwegs. Ob das Propheten sind oder ja, Exodus, Josef und seine Brüder, der Elia durch die Wüste, die Apostel später und Frauen. Man könnte ganz viel jetzt schauen und studieren, was über Weg steht in der Bibel. Das haben wir sicher auch schon vielleicht mal probiert. Aber vielleicht genügt auch einfach zu sagen: Ja, Jesus ist der Weg. Wir haben es gesungen vorher in einem Lied. Es gibt keinen anderen. Und wenn Jesus in den Seligpreisungen, die wir jetzt über mehrere Wochen besprochen haben, uns so viel sagt, so viele Regeln zeigt, dann eigentlich nicht, um uns einen Katalog, etwas zum Abhökeln eigentlich sagen, sondern weil er uns selber mit seinem Leben ein Beispiel geben will. Wenn Jesus die Bergpredigt predigt, dann redet er von sich. Er gibt uns nicht für uns Regeln, sondern er gibt uns ein Beispiel. Wenn man Entscheidungen trifft, dann haben die meistens Folgen. Ich muss da wieder weiterklicken. Genau. Wie können wir eigentlich erkennen, dass wir dann, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, dass es auch wirklich die richtige ist? Wir wissen als Christen, dass die richtige Entscheidung nicht immer Erfolg im weltlichen Sinn mit sich bringt. Manchmal, wenn man einen Entscheid trifft, heisst es, dass man nachher das Budget ein bisschen anpassen muss. Dass es vielleicht Schmerz mit sich bringt oder Abschied. Und auch bei dieser Frage kann uns natürlich die Heilige Schrift helfen. Jesus spricht oft von den Früchten, die wir bringen sollen. Oder von den guten Früchten, die wir Kinder Gottes erkennen können. Man könnte sagen, dass die gute Frucht bringen oder gute Frucht denen versprochen ist, die sich eben auf dem Weg, auf dem engen Weg befindet. Und Paulus nennt die Früchte im Galaterbrief: Freundlichkeit, Güte, Freude, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, Keuschheit, Langmut, Geduld, Liebe, Friede, Bescheidenheit. Zwischen gut und bös zu entscheiden, ist für uns Christen hoffentlich nicht mehr ein grosses Problem. Oder? Eigentlich schon, ich gebe es ja zu. Viel schwieriger ist es, zwischen zwei guten Sachen zu entscheiden. Manchmal haben wir ja mehrere gute Optionen. Also ich meine nicht nur die Feriendestination, sondern genau. Und wenn ich die Gott hinhalte, die guten Optionen, und ich auch die Freiheit spüre, dass Gott jetzt wirklich mir erlaubt, eine Wahl zu treffen und zu sagen: Beides ist gut, ja, du bist frei, an diesem Weg, ich bin bei dir auf dem Weg, den du wählst, dann kann ein Kriterium sein, dass wir darüber beten und probieren zu hören, welchen Weg das mehr von diesen guten Früchten oder besseren Früchten weckt. Welchen Entscheid gibt mir mehr Frieden? Welchen Entscheid führt in eine grössere Treue? Gibt mir mehr Geduld? Macht mich mehr bescheiden? Ein universales Zeichen, wo eigentlich in der ganzen Geschichte in der ganzen christlichen Literatur gezeigt wird, ist der Frieden für die gute, für die richtige Entscheidung. Manchmal stürmt es vor einer Entscheidung, manchmal schüttelt es einem durch. Und wenn dann bei einem Entscheid Frieden einkehrt und ein Frieden, der bleibt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es ein guter Entscheid war. Wenn es umgekehrt ist, dass man einen Entscheid relativ im Frieden trifft, aber nachher kommt Unruhe auf oder Angst, dann ist vielleicht der Entscheid noch nicht ganz reif gewesen. Und ein letzter Gedanke wirklich, der betrifft uns alle als christliche Gemeinde, egal wo wir uns verwurzeln. Es heisst am Ende von diesen, also am Ende von diesen zwei Versen, vom schmalen Weg, es heisst nicht, dass nur wenige gehen wollen, sondern es sind nur wenige, die ihn finden. Ich möchte jetzt eigentlich nicht mit einem Appell enden. Ja. Aber wirklich einfach so meiner Überzeugung Ausdruck geben. Hoffentlich ist sie euch. Die Welt braucht Jesus dringend. Wir sind nicht ein erlauchtes Kreisli, wo da sozusagen auf dem sicheren Weg sind und der Rest interessiert uns nicht. Wir sind ja gerettet, oder? Aber wie können wir heute missionarisch sein? Wie können wir heute Menschen einfach zu dem Entscheid auch für Jesus und auf diesen Weg, wie können wir sie inspirieren, wie können wir sie motivieren? Und ich glaube, es ist wirklich eine Illusion, wenn wir denken, dass die ersten Christen, dass die irgendwo auf der Strasse gestanden sind und Jesus verkündet haben. Das wäre viel zu gefährlich gewesen. Viel zu gefährlich. Aber was passiert ist, und das ist ganz deutlich gezeigt in der Literatur, auch in der nicht-christlichen Literatur, die Gemeinden haben auf eine Art gelebt, die haben auf eine Art ausgestrahlt, dass die Menschen aufmerksam geworden sind auf sie. Das bedeutet, die sich auf den Weg von Jesus eingelassen haben, die sich wirklich für ihn entschieden haben, die haben gute Früchte gezeigt. Und wenn ich einer Gemeinde begegne, wo ich diese Früchte sehe, dann will ich dazugehören. Oder? Ich will eine von denen sein, die die Freundlichkeit und die Sanftmut und die Treue, die Geduld, ja, wo die wirklich lebt. Weil dann ist ja wirklich etwas wahr geworden, was Jesus verheißen hat. Vielleicht geht es nicht darum, dass wir Menschen von dem engen Weg erzählen. Also ich meine, ein enger Weg ist nicht attraktiv. Ist damals für die Jünger schon nicht attraktiv gewesen. Aber ich glaube wirklich, wenn wir uns heute ganz bewusst neu entscheiden für Jesus. Und ich glaube, die Taufe wirklich vom Ian ist eine unglaubliche Inspiration, auf jeden Fall für mich, um meinen Glauben, um meinen Entscheid für Jesus zu erneuern. Und zu sagen, ja, ich erneuere heute meine Taufe, wenn ich schon tauft bin. Ich stelle mich der Frage, will ich mich taufen lassen, wenn ich noch nicht tauft bin. Und zwar nicht, weil der Weg attraktiv ist, sondern weil ich die Früchte geniessen will. Weil ich eine sein von denen, wo sichtbar wird, was Gott Grosses an uns und an dieser Welt tun will. Amen.